Vorsicht! Ansteckende Gesundheit. Der Podcast von und mit Natalie Baranauskas.
In den letzten Podcast-Episoden ist auch immer wieder das Thema Hormon, hat immer wieder eine Rolle gespielt und deswegen gibt es heute mal, nennen wir es das kleine Hormon-ABC. Du führst uns jetzt mal durch diese ganzen Begriffe und dann schauen wir auch nochmal, wie diese Tests funktionieren und was sie leisten können. Und ich befürchte, dass wir jetzt viele Wörter hören, die wir wahrscheinlich alle gar nicht ohne weiteres schreiben können.
Ja, das ist so ein richtiger Hormonwörterdschungel irgendwie. Also selbst für Geübte ist es oft schwer, da durchzusteigen, glaube ich. Wir hören ja immer so viel von Östrogen, Gestagen und dann kommt Estradiol, Estriol, Progesteron, Gelbkörperhormon und so weiter und so fort. Also ich würde da gerne mal so ein bisschen aufräumen, damit man das so ein bisschen versteht. Also die Östrogene, die auch dann sozusagen getestet werden über den Speicheltest, zu diesen Testungen sage ich dann nachher noch was, ist quasi eine Gruppe von weiblichen Geschlechtshormonen. Und dazu zählt eben das Estradiol und das Estriol. Wobei das Estradiol, man kann sich das ganz gut merken, in dem Estradiol ist ja das A, das ist eher so für die Außenhaut, für die Haare zuständig, aber auch für den Schlaf und für die Schilddrüse ist es unterstützend tätig. Das ist im Grunde das wichtigste und das aktivste Östrogen bei Frauen im gebärfähigen Alter, kann man sagen. Wird auch hauptsächlich in den Eierstöcken produziert. Während des Menstruationszyklus fördert es den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Dann ist es noch wichtig für die Knochendichte, für unsere Hautelastizität und für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. So, und das Estriol, da haben wir das I. Estriol ist eher für innen, nämlich für unsere Schleimhäute wichtig. Das ist das sogenannte Schleimhauthormon. Das ist ein schwächeres Östrogen als das Estradiol. Und das unterstützt auch in der Schwangerschaft und sorgt für ausreichende Durchblutung der Plazenta. So, das hat aber auch jede Frau und natürlich hat auch jeder Mann Estradiol und Estriol. Das will ich auch nochmal betonen. So, also nur nochmal zusammenfassend. Estradiol und Estriol sind Östrogene. Da gibt's dann auch noch das Östron, aber das ist jetzt hier mal nicht so wichtig. Das habe ich jetzt nur mal kurz angeschnitten. Das wird im Fettgewebe gebildet. Und das macht so ein bisschen so eine unterstützende Rolle, wenn die Estradiolproduktion im Körper sinkt. So. Dann haben wir auf der anderen Seite, also die Östrogene waren das jetzt, auf der anderen Seite haben wir das Progesteron. Und das Progesteron ist im Grunde das wichtigste Gestagen. So, Gestagene, nur mal als Definition, ist eine Gruppe von Hormonen, die Progesteron einschließt. So, die Gestagene meinen aber so das natürliche Progesteron zum einen, aber auch synthetische Varianten, also alles, was du dir vorstellen kannst in Verhütungsmitteln, also Hormonspirale und Pille zum Beispiel oder Hormonersatztherapien. Das sind auch Gestagene, ja. Also, dass man das schon mal gehört hat. So, und dieses Progesteron, das natürliche Progesteron, das wird eben im Gelbkörper der Eierstöcke nach dem Eisprung und in der Plazenta während der Schwangerschaft produziert. So, das Progesteron ist eben ganz wichtig für die Schwangerschaft, aber es ist natürlich auch wichtig für einfach, ich sag mal so grob, auch für unsere Energie, für unsere Konzentration, für unseren Schlaf, die Libido. Also da zählen viele Dinge dazu. Wir haben immer in unseren Testungen, die wir dann in der Praxis machen, auch das Verhältnis zwischen den Östrogen und dem Progesteron, dass man das auch schon mal gehört hat. Dann gibt es, wichtig ist eben diese Balance, das wollte ich noch sagen, zwischen Östrogen und Progesteron. Das ist nämlich ganz wichtig für den Menstruationszyklus der Frau und auch für die Fruchtbarkeit und für die allgemein hormonelle Gesundheit. Also dieses Verhältnis ist immer ganz wichtig. Da muss man auch immer drauf schauen, wenn man die Testung macht. Und dann, das ist jetzt eigentlich dieser Wörterdschungel, gibt es eben Estradiol und Östradiol. Diese beiden Schreibweisen gibt es. Also nicht, dass man denkt, dass Estradiol und Östradiol was anderes wären. Das ist genau das Gleiche. Und zwar Estradiol mit ES geschrieben am Anfang ist im Grunde die internationale Schreibweise. Das wird vorwiegend auch im englischsprachigen Raum verwendet, ohne dieses Ö, wie bei Östradiol. Das ist nämlich eher so ein eingedeutschtes Wort. Und zwar stammt dieses Wort an sich eigentlich aus dem griechischen Oistros, was so viel bedeutet wie starker Trieb oder Hitze. Das ist wohl ein Verweis auf die hormonelle Wirkung bei der Fortpflanzung. Also dieses Östradiol kommt eigentlich aus Oistros, aus dem Griechischen. Und aus diesem Östradiol im Deutschen wurde halt dann diese internationale Schreibweise Estradiol.
Also nochmal zusammenfassen, Estradiol und Östradiol ist das Gleiche und es wird auch oft abgekürzt mit E2. Also es ist alles das Gleiche, Estradiol, Östradiol und E2. Warum heißt es E2? Weil es ein Östrogenhormon mit 2-Hydroxylgruppen in seiner Struktur enthält. Also das geht jetzt ein bisschen zu weit, ne? Aber damit man es einfach mal gehört hat. So, und
wir nennen es ja Hormon ABC, da können wir in die Tiefe gehen.
Genau, und das Estriol, unser Schleimhauthormon, das heißt eben dann im Deutschen auch Östriol, also wieder mit dem Ö. Und das wird mit E3 abgekürzt, weil es eben 3-Hydroxylgruppen in seiner Struktur enthält. Und das Östron oder Estron, das ist mit E1 abgekürzt, weil es nur eine Hydroxylgruppe in der Struktur enthält. So. Jetzt haben wir die erstmal alle abgegrast. Jetzt würde ich ein bisschen gern was erzählen zu den Hormontests, weil manchmal kommen ja auch Leute in die Praxis, die sagen, ach, wird es denn nicht im Blut gecheckt? Meine Hormone werden nicht im Blut gecheckt. Und dann sage ich immer, man kann beides machen. Man kann Hormone im Blut und auch im Speichel checken. Beides hat Vor- und Nachteile. Also im Blut ist natürlich so, man nimmt typischerweise entnimmt man natürlich Blut und das ist serumgebundenes. Also da wird das serumgebundene Hormon im Blut gemessen, in der Gesamtmenge im Blut gemessen. Und da gibt es eben, ist halt einfach eine etablierte Labormethode mit präzisen Normwerten. Aber was da so ein bisschen der Nachteil ist, sage ich jetzt, ein Arzt sagt vielleicht wieder was anderes, wir haben bei dieser Messung im Blut eben die gebundenen und die freien Hormone. Also wir haben die Gesamtheit sozusagen, die wir da im Blut dargestellt bekommen, also die Hormone, die an Proteine gebunden sind und auch die freien Hormone. Während wir in einem Hormonspeicheltest die Hormone sehen, die aktiv sind, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist ja eigentlich das, was ich dann bei mir in der Praxis zumindest in dem Moment sehen möchte. Also wenn jetzt jemand schon kommt und sagt, ich habe aber schon Blutwerte da, ich habe die schon, mein Arzt hat die schon abgenommen, weil der wollte auch die Funktion meiner Schilddrüse checken oder von mir aus auch die Eierstöcke oder die Nebennieren checken. Und dann sage ich, ja, bringen Sie die mal mit. Und manchmal das macht man dann halt auch immer so, je nach Fall, sage ich mal. Da kann man auch sagen, wir können diese Werte jetzt erstmal annehmen sozusagen und da erstmal mit beginnen mit der Therapie und können dann späterhin immer noch einen Speicheltest machen, wenn wir nach, sage ich mal, 3 Monaten schauen wollen, wie gut ist das Ganze bei Ihnen angekommen, was hat sich getan, dann kann man ja immer noch den Speicheltest machen. Also ich sage nicht per se, wir müssen unbedingt den Speicheltest machen. Aber ich sehe natürlich für mich einfach im Speicheltest einfach nur diese freien aktiven Hormone. Das sind also die, die tatsächlich biologisch aktiv sind und im Körper verfügbar sind. Das ist halt der große Vorteil für mich. Und natürlich ist es auch ein einfacher Test, weil ich den einfach nach Hause schicken lasse. Das heißt, das Labor schickt diesen Test direkt zum Patienten oder zur Patientin nach Hause. Ich erzähle, wie dieser Test gemacht wird und dann haben die das natürlich ganz bequem in ihrer gewohnten Umgebung, können die den dann von zu Hause ans Labor schicken. Während du natürlich für einen Bluttest zum Arzt musst und wenn du dann vielleicht noch nadelängstlich bist oder wenn es vielleicht auch ein Kind ist, wo die Hormone gecheckt werden sollen, dann das ist natürlich auch wieder ein Nachteil mit der Blutentnahme.
Was wird alles mit so einem Test kontrolliert? Das heißt, alles, was wir da gerade im Hormon ABC gehört haben oder schaust du auch nach speziellen Hormonen?
Noch mehr als das, was wir im Hormon ABC gehört haben. Also jetzt, wenn wir den Speicheltest mal wieder nehmen, den ich ja jetzt hier empfehle, dann werden da nicht nur die Östrogene, sprich das Estradiol und das Estriol getestet, sondern es wird, also Progesteron hatten wir auch, das Progesteron wird getestet, dann wird das Testosteron getestet, wenn man das möchte. Und wenn das nötig ist, und die Nebennierenhormone, also das Cortisol und das DHEA, die werden auch noch getestet. Also man kann 6 verschiedene Hormone checken im Speicheltest. Das ist schon eine ganze Menge. Was man nicht checken kann, sind halt die Schilddrüsenhormone. Dafür gibt es dann halt den Bluttest. Also das muss man halt auch sagen. Das wissen auch viele nicht. Die sagen dann, da machen Sie doch die Schilddrüsenhormone gleich mit. Dann sage ich, das würde ich gerne, aber dann müsste ich Ihnen jetzt doch noch Blut abnehmen, weil das geht dann nicht im Speichel.
Ich habe jetzt gar keine Vorstellung, was kann bei so einem Test rauskommen? Das heißt, man sieht, das Hormon ist zu wenig da, das ist zu viel da oder was siehst du da?
Ja, also dazu muss man jetzt auch wieder differenzieren. Wenn jetzt, es gibt ja verschiedene Probleme, sage ich jetzt mal, mit denen die Leute kommen. Die eine Frau hat einfach vielleicht einen total unregelmäßigen Zyklus. Dann möchte ich einfach wissen, woran liegt es. Ich möchte bestimmte Hormone checken. Dann macht die diesen Test auch in einem bestimmten Zeitfenster. nämlich dann, wenn ich einen guten Referenzwert habe von den Werten, wie sie eigentlich in diesem Zeitrahmen sein sollten. Also dann macht man das in der Regel zwischen dem 19. und 22. Zyklustag. Da muss man auch bestimmte Dinge natürlich da beherzigen, wenn man den Test durchführt. Aber das erzähle ich den Patientinnen ja dann alles. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Mann ist, der hat ja keinen Zyklus, der darf den an jedem x-beliebigen Tag machen. Man sollte ihn aber auf jeden Fall immer so machen, wie man im Alltag quasi unterwegs ist. Also wenn das jetzt jemand ist, der, ich sag mal, jemand, der im Lager arbeitet, der auch was anpacken muss und schaffen muss, der sollte den Test jetzt nicht unbedingt am Sonntagmorgen um 10 machen, wenn er ausgeschlafen ist, sondern der sollte den schon auch zu dieser gewohnten Uhrzeit machen, in der er normal aufsteht. Man soll schon so diese Alltagssituation ein bisschen beibehalten, damit man da nicht völlig, völlig relaxed an diesen Test geht und dann die Werte vielleicht viel besser dastehen, als sie eigentlich wären. Dann gibt's auch.
Wenn man halt viel Stress unterhalb der Woche hat, dann ist es natürlich auch sinnvoll, den Test zu machen unter diesen Stressbedingungen.
Ja, genau. Ja, oder zumindest um die gleiche Uhrzeit aufstehen, sage ich dann immer, dass man zumindest das hat, ne, weil man hat ja dann vor dem Aufstehen sowieso nicht gearbeitet, aber man hat dann zumindest diese gleiche Uhrzeit. Das sollte man dann halt einmal durchführen, so. Und dann gibt's eben bestimmte Dinge, die auch quasi ja Einfluss haben könnten. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, der jetzt abends plötzlich einen riesen Lust auf eine Tafel Schokolade kriegt oder auf ein dickes Eis oder Tiramisu oder sowas und du isst das dann, sagen wir mal um 9 Uhr abends noch, weil du da jetzt richtig Lust drauf hast, dann könnte das zum Beispiel dein Progesteronwert in die Höhe treiben, der ja eigentlich nicht so hoch wäre, hättest du das nicht gegessen, weil sich der Körper aus diesen Nahrungsmitteln dann praktisch das Progesteron bildet, aus der Not heraus sozusagen, und du dann einen viel höheren Wert hast. Der wäre dann verfälscht. Und so ist es eben mit verschiedenen Lebensmitteln, die du dann eben nicht unbedingt zu dir nehmen sollst. Oder du machst diesen Test zum Beispiel auch total nüchtern. Also du putzt da keine Zähne, du trinkst vorher nichts außer Wasser. Also du darfst dann keinen Kaffee trinken, nicht rauchen, kein Kaugummi kauen und so weiter. Also da gibt es schon so bestimmte Dinge, auf die man dann achten soll, was du natürlich bei der Blutentnahme wiederum nicht hast. Das ist dann auch wieder so gesehen ein Vorteil bei der Blutentnahme.
Das heißt aber, dass du trotzdem, wenn du das Ergebnis hast, erstmal, wenn Auffälligkeiten sind, auch wieder detektivisch unterwegs sein musst und musst erstmal klären, war da nicht irgendwas, was das Ergebnis vielleicht beeinflusst?
Ja, hatte ich durchaus auch schon. Ich hatte mal eine Patientin, das war jetzt auch, ja, das ist halt irgendwie durch Zufall, sag ich mal so, entstanden. Sie wusste genau, sie darf vorher nichts essen, nichts trinken, und sie hat es auch peinlich genau gemacht. Ich habe auch gesagt, sie dürfen natürlich während des Tests, weil man macht praktisch diesen Test zu 5 verschiedenen Uhrzeiten. Das heißt, mit diesen Pausen dazwischen braucht man ungefähr 1,5 Stunden für die Testung, also für die Durchführung des Tests. Und ich sage dann immer, sie dürfen natürlich in dieser Zeit schon durchs Haus rennen und von mir aus staubsaugen oder irgendwas machen. Und was ich nicht wusste, war, dass diese Patientin einen Kuchen gebacken hatte für ihre Tochter, was ja an sich auch nicht schlimm war. Nur hatte sie sich eben, bevor sie immer dieses Teströhrchen wieder in die Hand nahm, nicht die Hände gewaschen und hatte wohl ein bisschen Eiweiß am Finger. Und die sind so sensibel, diese Röhrchen, dann muss wohl ein bisschen, wie auch immer, sie konnte sich's auch nicht erklären, aber das war das Einzige, was da irgendwie passiert sein konnte, weil sie hatte einen total hohen Östriol, wie man jetzt will, Wert. Und der ist letztendlich entstanden durch dieses bisschen Eiweiß, was diese Patientin an den Fingern hatte. Deswegen sage ich jetzt immer, waschen Sie sich bitte immer davor die Hände. Es ist schon manchmal so ein bisschen, als wenn man die Leute hinstellt, wenn sie sich nicht die Hände waschen. Ja, aber ich werde es dann tatsächlich ganz oft, dass es mal passiert ist und dass es so empfindlich ist und dass im Labor darauf reagiert und sie dann vielleicht einen hohen Estriolwert haben könnten, so, oder was auch immer für einen Wert. Und der wäre eben dann verfälscht. Und wir haben ihn dann nochmal nachgetestet, weil der war so hoch. Und ich habe gesagt, das kann einfach gar nicht sein. Sie nehmen kein Hyaluron und sie machen dies nicht und das nicht. Also wir hatten alles ausgeschlossen. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen jetzt diesen einen Wert, den lassen wir jetzt einfach nochmal nachtesten. Und dann war der sogar im Keller. Also das war wirklich dem geschuldet, dass sie da diesen Kuchen gebacken hat. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Aber man muss es halt wissen. Also sowas kann dann alles passieren. Das ist halt sehr sensibel.
Okay, das heißt auf alle Fälle mit sauberen Händen den Test machen, damit keine falschen Daten entstehen.
Ja, 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 ja.
Vorsicht, ansteckende Gesundheit. Der Podcast für ein gesundes Leben von und mit Nathalie Baranauskas. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewertung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.